Moin und hallo, mein Name ist Julian Reusch und ihr hört Behind the Fame, die Story der Stars. In diesem Podcast sprechen wir in jeder Folge über das Leben eines Prominenten. Sie alle haben gemeinsam, dass sie in Norddeutschland wirken bzw. gewirkt haben. Wir sprechen über ihr Leben, ihr Vermächtnis und auch Dinge, die Fragen aufwerfen. Und in dieser Folge geht es um jemanden, der in Niedersachsen ins Rampenlicht kam und später über Jahre die Geschicke Deutschlands leiten sollte.
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, nach 16 Jahren ist heute die Ära Helmut Kohl zu Ende gegangen. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
Genau, es geht um Gerhard Schröder, ehemaliger Ministerpräsident Niedersachsens, Bundeskanzler AD, Putin-Freund. An ihm scheiden sich die Geister, selbst in seiner eigenen Partei der SPD. Einige Sozialdemokraten wollen ihn rauswerfen, andere durchaus namhafte Politiker stehen weiterhin an seiner Seite. Ich sag's direkt, er selbst wollte nicht mit uns sprechen. Doch ich habe mit Beobachtern und Wegbegleitern gesprochen. Wie hat es Gerhard Schröder aus einer bettelarmen Familie zum Lenker Deutschlands geschafft? Was ist bzw. wird sein Vermächtnis? Und woher kommt eigentlich diese Bande zum russischen Präsidenten Wladimir Putin? Das finden wir jetzt gemeinsam raus. Gerhard Fritz Kurt Schröder, kurz Gerd, ist am 7. April 1944 auf einem Bauernhof in Mossenberg-Lippe geboren. Dorthin ist seine Mutter Erika zusammen mit einer Freundin geflohen, um sich vor dem Bombenhagel im Zweiten Weltkrieg in Sicherheit zu bringen. Seinen Vater Fritz hat Gerd Schröder nie kennengelernt. Als Schröder 6 Monate war, fiel sein Vater im Krieg als Obergefreiter beim Rückzug aus Russland. Bekannt ist von Fritz Schröder, dass er elternlos und teilweise obdachlos aufwuchs und sich als Gelegenheitsarbeiter und Landarbeiter durchschlug. Mehrmals wurde er wegen Diebstahls verurteilt, kam nach seiner Entlassung mit Erika zusammen. Gerhard Schröder hat auch noch eine ältere Schwester. Nach dem Tod von Fritz Schröder kommt seine Mutter Erika mit einem neuen Mann zusammen. Aus dieser Ehe stammen dann nochmal 3 Halbgeschwister von Gerd Schröder. In seinen Memoiren nennt der ehemalige Bundeskanzler seine Mutter immer eine Löwin. Die Familie habe zwar immer zu den Ärmsten der Armen gezählt, aber trotzdem sei er in einem sehr liebevollen Umfeld aufgewachsen. Sein Stiefvater litt an Tuberkulose, war untreu und hat nicht viel zum Überleben beigetragen. Seine Mutter war es, die die Familie als Putzkraft über die Runden brachte. Zudem bekam die Familie Sozialhilfe. Und wenn das Geld dann mal knapp wurde, dann soll es halt keine Wurst mehr auf Schulbrot gegeben haben, sondern Zucker. Oder wenn irgendwo mal ein Braten auf der Fensterbank zum Abkühlen stand, dann schwupps, war der wohl auch plötzlich mal weg. So heißt es zumindest. Trotzdem sagt Schröder noch heute, dass er eine sehr schöne Kindheit hatte.
Wir hatten eine sehr liebevolle Mutter. Meine Kindheit, die sicher bettelarm war, war aber keine unglückliche, sondern ganz im Gegenteil eine, wie ich sie jetzt auch noch wahrnehme, eher glückliche. Wir waren sehr frei, weil meine Mutter musste immer arbeiten und mussten uns sozusagen im dörflichen Leben selber zurechtfinden.
Irgendwann zieht die Familie in eine Baracke bei Bad Salzuflen. Dort leben auf engstem Raum mehrere Familien, bis zu 20 Personen, ohne Strom, Bad und Wasser. Im Erdgeschoss gab es 2 Kanonenöfen. Die Unterkunft wurde auch Villa Wankenig genannt und oft kam es zu Polizeieinsätzen. Schröder wird später sagen, dass deswegen viele Gleichaltrige nicht mit ihm spielen wollten. Wir waren die Asozialen, lässt er sich zitieren. Doch die Familie hatte sich. Aber weil die Mutter so warmherzig und gutmütig war, hat sie wohl bei Vertretern, die an der Tür klingelten, Dinge gekauft oder irgendwelche Abos abgeschlossen. Schröder, so sagt er, habe dann immer wieder Mühe gehabt, diese Abschlüsse rückgängig zu machen. Gerd Schröder besuchte zunächst eine Volksschule, schloss dann die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann ab. Danach arbeitete er in einer Eisenwarenhandlung und hat nebenher an der Abendschule erst die mittlere Reife und dann sogar das Abitur nachgeholt. Wahrscheinlich auch durch seine Erfahrung mit den Vertretern und den ganzen Verträgen hat er dann Rechtswissenschaften studiert. Im Jahr 1976 wurde er schließlich als Rechtsanwalt am Landgericht Hannover zugelassen. Und schon früh kreuzten sich auch die Wege von Gerhard Schröder und meinem Kollegen Stefan Idel, der als NWZ-Korrespondent aus Hannover berichtet.
Ja, Gerhard Schröder und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit im Kreis Lippe in Ostwestfalen ist das. Er ist natürlich bedeutend älter als ich. Er ist in Bexten, heute Bad Salzuflen, aufgewachsen und später in einem kleinen Bergdorf Talle, das ist in der Nähe zur Weser, und hat dann eine Lehre in einem Porzellanwarengeschäft in Lemgo, meiner Heimatstadt, gemacht. Ja, später ist er dann Bundestagsabgeordneter geworden, und in dieser Zeit habe ich ihn auch mal kennenlernen dürfen. Da hat er noch Fußball gespielt bei einem prominenten Spiel in Talle, diesem Bergdorf, das ich eben schon erwähnt habe, und da war er schon immer irgendwie, hat eine besondere Anziehungskraft auf die Leute gehabt. Er hat ja den Spitznamen Acca als Fußballspieler, und eigentlich charakterisiert ihn das ganz gut. Er ist immer so ein kämpferischer Typ gewesen, aber gleichzeitig auch irgendwie so eine Art, er wollte das Rudel immer anführen, sag ich mal. Ja, journalistisch bin ich ihm dann später begegnet, hier bei der Nordwestzeitung, habe mit ihm ein Interview in seiner Funktion als niedersächsischer Ministerpräsident geführt, und das war natürlich eine ganz andere Situation, weil man musste immer sehr präzise und knapp auf seine Fragen antworten. Nach dem Motto, Zeit ist Geld, Junge, komm zur Sache, was willst du denn wissen? Also er hat auch jeden dann gleich so ein bisschen herablassend geduzt, was zu der Zeit ja eigentlich eher unüblich war, und dann in einer etwas für ihn typischen, vielleicht herablassenden Art. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, die Regionalzeitung interessiert ihn weniger. Er hat ja selber mal gesagt, Bild, Bams und Glotze, das sind für ihn so die Leitmedien.
Schon mit 19 Jahren tritt Schröder in die SPD ein. Nicht ungewöhnlich für die damalige Zeit, sich früh politisch zu engagieren. Schröder, so heißt es immer, war ein richtiger Arbeiter. Er biss sich durch, und dadurch stieg er auch intern auf. Zunächst wurde er Vorsitzender der Jusos, also der Jugendorganisation der Partei. Anschließend dann Mitglied des Parteirats und Bundestagsabgeordneter. Er bezeichnete sich zu dieser Zeit als konsequenten Marxisten. Also er träumte von einer revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft. Er wurde dem linken Flügel zugeordnet und sprach sich auch gegen das militärische Aufrüsten auf. Schröder hat sich, auch durch seine ganz persönliche Familiengeschichte, immer zur Antikriegsbewegung gezählt. Und doch hatte er auch schon zu dieser Zeit eine klare Vision.
Ich war damals junger Abgeordneter, und wir hatten eine Kneipe gegenüber dem Kanzleramt auf der anderen Straßenseite, die hieß Provinz, merkwürdigerweise. Da trafen sich dann die ersten Grünen und die jungen Sozialdemokraten, die eher linken Sozialdemokraten. Und in der Tat, nach einem feuchtfröhlichen Abend war das so, dass ich da rein wollte, das kann ich bestätigen.
Aber um dieses Ziel zu erreichen, musste Schröder erst einmal zeigen, dass er politisch eine Führungsrolle übernehmen kann. Er bekam das Vertrauen der Partei in Niedersachsen und schaffte es schließlich 1990, Ministerpräsident zu werden. Er verschaffte der SPD 44% der Stimmen und damit knapp 2% mehr als die CDU. Er bildete schließlich eine Koalition mit den Grünen. Soweit so bekannt wahrscheinlich. Doch jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch kann beantworten, was Schröder als Ministerpräsident Niedersachsens erreicht hat? Wofür bleibt Schröder eigentlich hier in Erinnerung? Das war auch für meinen Kollegen Stefan Idel gar nicht so leicht zu beantworten.
Ehrlich gesagt muss ich da ein bisschen lange kramen im Gedächtnis. Jeder hat ja irgendwie so ein Vorzeigeprojekt. Ich weiß nicht, ob es das bei Schröder gegeben hat. Was man sagen muss zu seiner Zeit als Ministerpräsident, dass er Niedersachsen so ein bisschen vielleicht so von dem bürgerlichen Mief befreit hat und eine sehr starke Wirtschaftspolitik gemacht hat, bis hin zum Populismus. Er hat die Mercedes-Teststrecke im Emsland gegen den Widerstand der Umweltschützer durchgesetzt. Er hat sich mit Hamburg über die Abtretung des Amerika-Hafens in Cuxhaven geeinigt. Und er hat natürlich dieses Image als Automann gepflegt. Ich erinnere mich an eine Szene, da war er auf Einladung des damaligen VW-Chefs Pirch beim Opernball in Wien, ist dann im Fernsehen gezeigt worden, während in Deutschland über Sozialkürzungen diskutiert worden ist. Das war natürlich für die Zeit ein echter Aufreger medial.
Also, Schröder selbst hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Wirtschaft modernisieren zu wollen. Das ist übrigens auch ein immer wiederkehrendes Element seiner politischen Karriere, weswegen er später auch den Beinamen Genosse der Bosse bekommen sollte. Seine Entscheidungen hatten aber auch ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Region hier im Nordwesten. Eine Erdölraffinerie in Wilhelmshaven wird gegen entsprechende Umweltauflagen wieder in Betrieb genommen. Und Stefan hat ja auch das Thema Daimler-Benz angesprochen, wo er den Bau einer Pkw-Teststrecke in Papenburg durchgesetzt hat. In seiner Amtszeit wurde auch die Einlagerung des radioaktiven Mülls in Gorleben verabschiedet. Noch Jahrzehnte später gingen deswegen Massen zu Protesten auf die Straße. Richtig hitzig wird es auch 1993. Da wird bekannt, dass Schröder entgegen rot-grüner Absprachen und der Haltung seiner Partei einen Rüstungsauftrag Taiwans an norddeutsche Werften befürwortet hat. Besonders umstritten ist ein rigoroses Sparprogramm, das er gegen viele aus seinem Kabinett durchdrückt. Niedersachsen ist Mitte der 90er Jahre hoch verschuldet. Er sorgt für Personalabbau unter anderem in Schulen und bei der Polizei. Für all das hagelt es Kritik innerhalb der Partei, aber auch in der Bevölkerung. Zumal er wenig später ein Stahlwerk in Lemwerder vor der Schließung rettet. Der Industriepolitiker halt. Sein Wirken in Niedersachsen ist von wirtschaftlichen Themen geprägt. Schröder war und ist immer ein Alphatier, das auch gegen Widrigkeiten kämpft und nicht davor scheut, sich Feinde zu machen. Und er hat eine große Stärke.
Seine größte Stärke ist sicherlich, dass er ein Gespür hat für politische Stimmungen. Ich sag mal ein Beispiel, als JUSE-Vorsitzender hat er, ich durfte das journalistisch ein bisschen begleiten, das Hüttendorf der Atomkraftgegner in Gorleben besucht. Das war damals so eine Art Tabu vielleicht noch, aber er hat sich damals gegen eine Räumung ausgesprochen, hat vielleicht auch schon erkannt, dass da aus der politischen Anti-Atom-Bewegung mal so etwas wie die Grünen entstehen könnten, und er hat dann ja auch später diese Machtoption genutzt und die Grünen in Niedersachsen Koalitionspartner gemacht, später auch im Bund. Also insofern hat er schon immer das umgesetzt, was der langjährige SPD-Vorsitzende Willy Brandt als eine Mehrheit links von der Mitte bezeichnet hat. Oder ein anderes Beispiel, wie er als Kanzler im Wahlkampf 2002 während der Flutkatastrophe da das Krisenmanagement inszeniert hat. Im Grunde war das ja der Gummistiefeltourismus, der dann unter Schröder erst begonnen hat. Es gibt auch Beispiele, wo er gnadenlos daneben lag. Ein Beispiel ist sicherlich die deutsche Wiedervereinigung. Noch im September 89, also 2 Monate vor dem Fall der Mauer, hat Schröder das noch als Lebenslüge bezeichnet und hat gesagt, also wer die Wiedervereinigung im Auge hat, das sei hochgefährlich und das würde garantiert nicht mehr kommen. Und vielleicht ist auch sein strotzendes Selbstbewusstsein auch gleichzeitig eine seiner Schwächen, dass er dann gelegentlich zu Fehleinschätzungen kommt.
Bei den Landtagswahlen 1998 führt Schröder einen klaren Sieg für die SPD ein. Noch am Wahlabend erklärt ihn SPD-Bundesgeschäftsführer Franz Müntefering zum Kanzlerkandidaten der Partei. Das war im März. Und im Oktober wurde er dann tatsächlich Bundeskanzler und löste Helmut Kohl nach 16 Jahren an der Spitze des Landes ab. Was für eine unglaubliche Geschichte. Er, der Mann aus ärmsten Verhältnissen, mit denen die Kinder früher nicht spielen wollten, regiert nun die Bundesrepublik Deutschland. Er steht, wie vielleicht kein anderer Kanzler vor ihm, dafür, dass es jeder schaffen kann, egal wie die Startvoraussetzungen sind. Auch auf Bundesebene koaliert Schröder mit den Grünen, die erste rot-grüne Bundesregierung der Geschichte. Und diese Koalition wird in den kommenden Jahren viele Entscheidungen treffen müssen, die zur Zerreißprobe werden. Schon direkt am Anfang, bevor die Regierung offiziell im Amt ist, kommt es zu einer komplizierten außenpolitischen Lage. Der Krieg im Kosovo spitzt sich zu. Schröder muss zusammen mit seinem Außenminister Joschka Fischer von den Grünen entscheiden, ob Deutschland erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg deutsche Soldaten in einen bewaffneten Konflikt schickt. Schröder beantwortet die Frage mit Ja, obwohl es dafür noch kein UN-Mandat gab. Doch er gibt dem Druck der USA nach. Der Mann, der für weniger Militär einst auf die Straßen ging, beteiligt sich an einer kriegerischen Auseinandersetzung. Doch Schröder steht zu seiner Entscheidung und scheut sich auch nicht, Klartext mit der Bevölkerung zu sprechen. An dieser Stelle einmal der Hinweis: Alle Quellen zu den eingespielten Tönen, die ihr hier hört, findet ihr nochmal in den Shownotes.
Euch schützt die Demokratie in einem Land. Eine Freiheit, eine Demokratie, die die Menschen im Kosovo gerne hätten. Ihr solltet euch schämen, solche Sprüche hier zu klopfen.
Auch innenpolitisch hat Schröder einige Baustellen. Er trat, wie schon in Niedersachsen, damit an, die Wirtschaft zukunftsfähig machen zu wollen. Doch er wollte die Gesellschaft auch ökologisch erneuern. Er will den Ausstieg aus der Atomkraft, plant Reformen im Steuersystem und Staatsangehörigkeitsrecht. Und das im Alleingang, an der Philosophie seiner eigenen Partei vorbei. Schröder zeigt sich gern in der Öffentlichkeit, auf roten Teppichen, Partys. Er trägt gern teure Maßanzüge, man sieht ihn immer wieder Zigarre rauchen. Auch wird er für seine markigen Sprüche bekannt. Er brauche nur Bildbums und Glotze zum Regieren. Ich glaube, wir alle kennen diesen Satz. Oder bei einem Termin, wo er viele Unterschriften gab, sagt er zu einem Mann:
Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
Genau daraus wird später der Entertainer Stefan Raab sogar einen eigenen Song kreieren. Politisch werden seine ersten 100 Tage im Amt zum Schlingerkurs. Das liegt aber auch am Chaos in seinem engsten Kreis. So tritt im März 99 Oskar Lafontaine, zugegeben kein Schröder-Freund und sogar langjähriger Kontrahent innerhalb der SPD, als Parteivorsitzender und Finanzminister zurück. Eine Begründung dafür gibt er Jahre später in einem Interview.
Es wurde ja kolportiert, also Schröder habe sich mit mir angelegt. Das hat er eben nicht, das traute er sich nicht vor versammelter Mannschaft. Denn die Reaktion wäre entsprechend gewesen. Aber es war klar die Absicht, das jetzt zu erkennen, dass in Zukunft immer wieder mit solchen Indiskretionen und Intrigen, muss man ja sagen, Stimmung gemacht würde. Und dann habe ich gesagt, mir reicht's.
Daraufhin wird Schröder selbst Parteiboss der SPD. Doch unter seiner Ägide verliert die Partei im selben Jahr 4 Landtagswahlen. Und 2001 kommt es zur nächsten außerpolitischen Zerreißprobe. Der 11. September.
Es passierte ohne jede Vorwarnung. Das World Trade Center in New York wird zum Ziel eines Terrorangriffs.
America is pounded in the world's biggest terrorist attack.
Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers. Wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm.
Die westliche Welt steht vor einer völlig neuen Herausforderung. Schröder ist einer der ersten Regierungschefs, die den USA ihre uneingeschränkte Solidarität zusichern. Eine Formulierung, von der jeder wusste, was sie bedeutet.
Was wird das für Konsequenzen haben? Und rasch war klar, dass es gewaltige haben würde. Dass es eine amerikanische Reaktion geben würde, für die man auch Verständnis haben müsste. Dass das so etwas sein würde wie der Bündnisfall. Und dass Deutschland in diesem Bündnisfall seinen Platz einzunehmen hätte.
Deutschland beteiligt sich im Kampf gegen den Terror. Doch so deutlich die Aussage nach außen war, so unsicher war die Unterstützung im Bundestag dafür. Er kann schließlich nicht im Alleingang Soldaten nach Afghanistan schicken. Dafür benötigt Schröder eine Mehrheit im Bundestag. Er entscheidet sich dafür, an diese Abstimmung eine Vertrauensfrage zu knüpfen. Er pokert, hier hätte seine politische Karriere vorbei sein können. Doch Schröder bekommt die Mehrheit und übersteht den politischen Machttest. Schröder kann man aber nicht nachsagen, eine übertriebene Nähe zu den USA zu haben. Mit dem damaligen Präsidenten George W. Bush hat er Differenzen. Während Amerika nun auch laut über einen Einsatz im Irak nachdenkt, bleibt Schröder bei einem klaren Nein. Deutschland wird sich da nicht beteiligen. Das kommt in der Bevölkerung gut an. Auch gewinnt er Sympathien wenig später bei einer Flutkatastrophe in Ostdeutschland. Der Kanzler läuft mit Regenjacke und Gummistiefeln durch das betroffene Gebiet, sagt den Menschen Unterstützung zu. Er zeigt hier seine menschliche Seite, die ihm allzu oft fehlt. Auch diese beiden Dinge verhelfen Schröder dazu, dass er 2002 wiedergewählt wird. Doch nur hauchdünn, die SPD hat nur 6.000 Stimmen mehr als die CDU-CSU und bleibt dank der starken Grünen an der Macht, mit denen er wieder eine Koalition bildet. Ihm und seinem engsten Umkreis ist klar, dass in dieser Legislaturperiode Weichen gestellt werden müssen. Deutschland hat eine enorme Arbeitslosigkeit, die Wirtschaft ist schwach. Deutschland gilt als kranker Mann Europas.
Für uns wurde immer deutlicher, dass die deutsche Wirtschaft in übergroße Schwierigkeiten kommen würde. Die Arbeitslosenzahlen wuchsen und uns war klar, es musste was geschehen. Wir hatten die Gutachten des Sachverständigenrates. Ich war damals von Bert Rürup auch persönlich beraten, in diese Richtung etwas zu tun. Steinmeier war damals Chef des Kanzleramtes, hatte eben solche Positionen. Und ich habe das mit Müntefering besprochen und anderen. Wir sind dann zu der Überzeugung gekommen, wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird diese Entwicklung weitergehen und dann werden wir von der Entwicklung weggespült werden. Also wenn wir nicht reformieren, wird ein wild gewordener Markt uns reformieren und wir werden die Leidtragenden sein. Also war diese Entscheidung relativ rasch klar, dass etwas passieren musste.
Im engsten Kreis wird die Agenda 2010 ins Leben gerufen, ohne dass der Name damals schon stand. Dahinter verbirgt sich eine Reform für den Arbeitsmarkt und das Sozialsystem. Keine Angst, wir werden jetzt hier nicht alle Punkte durchsezieren, aber vor allem eine Aussage Schröders hat für viel Diskussion gesorgt.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen, Unternehmer und Arbeitnehmer, freiberuflich Tätige und auch Rentner.
Gelder wurden begrenzt, das Arbeitslosengeld, besser bekannt als Hartz IV, eingeführt, Leiharbeit vereinfacht, Rentenhöhe angepasst, höhere Gesundheitskosten. Alles nun wahrlich keine Entscheidung, die im Volk gut ankam. Um es auch hier mal ganz deutlich zu sagen, dieses Programm wurde auf keinem Parteiprogramm mit der Mehrheit der SPD verabschiedet. Schröder hatte es mal wieder im Alleingang gemacht und es ohne Rückendeckung der breiten Partei im Bundestag bekannt gegeben.
Eine Erfahrung, die ich da gemacht habe, die müssen sich andere auch vor Augen führen. Die nämlich, dass man solche anspruchsvollen Reformen vermutlich nur durchsetzen kann top-down und niemals bottom-up. Warum? Wenn man versucht, Konsens vorher zu finden, wird das Programm zerredet. Die Gefahr besteht nämlich durch Interessengruppen, auch in den Parteien, in den Koalitionsparteien. Und dann wird es nicht mehr das sein, was notwendig ist.
Das war ein kultureller Bruch mit der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung, der wichtigsten politischen Zielgruppe der SPD. Schröder hatte nicht mal den Versuch unternommen, ihnen das zu erklären. Es herrschte in dieser und vielen weiteren Bevölkerungsgruppen die Angst vor dem sozialen Abstieg. Sozialverbände, Gewerkschaften, der linke Flügel der SPD, alle lehnten die Agenda als ungerecht ab. Doch Schröder ließ sich nicht vom Kurs abbringen.
Ja gut, ich glaube, da sind wir relativ einig weitgehend oder die Zeitzeugen, dass die sogenannten Sozialreformen, also der Hartz-IV-Reform, der Umbau der Sozialversicherung im Grunde die Wegmarke ist, die Schröder gesetzt hat gegen den Widerstand seiner eigenen Partei. Hat er versucht, gegen die Massenarbeitslosigkeit und ich sag mal, die da niederliegende Wirtschaft in Deutschland anzukämpfen. Die Früchte durfte dann Angela Merkel ernten sozusagen. Aber das muss man ihm auf die Fahne schreiben. Und er ist auch der Kanzler, der den Ausstieg aus der Atomenergie gemacht hat, gemeinsam mit den Grünen. Und dadurch hat er natürlich ein sehr großes, gesellschaftlich strittiges Thema befriedet. Gleichzeitig ist er der erste Kanzler, der die Bundeswehr in Auslandseinsätze geführt hat. Das wird oft vergessen. Viele sagen ja, unter Schröder hätte die SPD Friedenspolitik gemacht. Okay, da muss man Friedenspolitik erstmal definieren. Er hat die Tornados über Serbien fliegen lassen und der Afghanistan-Krieg hat ja auch enorme Folgen gehabt. Ja klar, Schröder hat Deutschland aus dem Irakkrieg des George W. Bush herausgehalten. Aber da muss man mal fragen, war die Bundeswehr für so einen Krieg überhaupt vorbereitet, ausgerüstet? Ich bezweifle das ja. Dann muss man sehen, die Franzosen haben auch Nein gesagt zu diesem Irakkrieg. Dann ist natürlich einfach, sich an die Seite eines so starken Partners zu stellen. Und auch vergessen wird, Bundeswehrsoldaten saßen während des Irakkrieges in den AWACS-Aufklärungsflugzeugen. Übrigens ohne, dass ein Beschluss des Bundestags vorlag. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Diesen Beschluss hätte er einholen müssen, hat er nicht gemacht. Das Verfassungsgericht hat das übrigens später schwer gerügt.
Der Bastardkanzler war geboren. Er entscheidet. Er kommt mit seiner Reform durch. Doch es kostet ihn auch einiges. Er muss den Parteivorsitz abgeben. Die SPD verliert daraufhin einige Landtagswahlen. Immer wieder wird die Agenda 2010 als Grund dafür vorgehalten. Mit der WASG gründet sich sogar eine neue Partei aus dem linken Flügel der SPD, noch vor wenigen Jahren undenkbar. Als die SPD dann auch noch in ihrem Stammland Nordrhein-Westfalen die Wahl verliert, wird es eng für Schröder. Er fragt im Vier-Augen-Gespräch den neuen Parteivorsitzenden Franz Müntefering, ob die Partei noch vollends und auch nach den nächsten Landtagswahlen noch hinter ihm stehe. Das konnte er dem Bundeskanzler nicht versichern und dann kam es zu einer wegweisenden Entscheidung. Ohne das Vertrauen konnte Schröder sich nicht vorstellen, weiter zu regieren. Er wollte Neuwahlen. Doch ganz so einfach anordnen kann er das nicht. Somit hat er zum zweiten Mal als Bundeskanzler die Vertrauensfrage gestellt. Aber diesmal mit dem Ziel, dass er sie verliert. Also, dass ihm nicht das Vertrauen ausgesprochen wird. So kommt es dann auch. Dadurch ist der Weg frei für Neuwahlen. Gegen ihn tritt Angela Merkel an. Sie geht als Favoritin ins Rennen. Es entwickelt sich ein unglaublich spannender Wahlkampf. Selbst am Wahlabend, bei den ersten Hochrechnungen, war es noch nicht klar, wer das Land regieren sollte. CDU/CSU hat am Ende 35% der Stimmen, die SPD 34. Weder Schwarz-Gelb noch Rot-Grün hatten eine Mehrheit. Und mit dieser Gemütslage kam es zur obligatorischen Elefantenrunde im TV mit den Spitzenkandidaten der Parteien. Schröder, Merkel, Joschka Fischer von den Grünen, Guido Westerwelle für die FDP, Edmund Stoiber für die CSU. Und hierbei macht Schröder einen verhängnisvollen Fehler, denn er trat über alle Maßen aggressiv auf, gegen die Journalisten, die die Runde führten, und auch gegen Merkel selbst.
Herr Bundeskanzler, ist ja schön,
dass Sie mich jetzt schon ansprechen.
Sind Sie, sind Sie jetzt schon zurückgetreten?
Nein, überhaupt nicht, Herr Brenner.
Ach so, nein. Ich meine, das wäre ja. Also ich sage nochmal, ja. Bundeskanzler, das sind Sie ja noch bis zur Neuwahl.
Das bleibe ich auch, Herr
Brenner. Bis zur Neuwahl eines Neuen.
Auch wenn Sie dagegen arbeiten.
Und wenn Sie das da wieder, ob wir dagegen arbeiten?
Ja.
Sie haben von Medienmacht und Medienkampagne
geredet. Ja, zu Recht,
ich weise darauf hin,
zu Recht,
dass
der
ARD und, das und dem ZDF dies nicht vorzuwerfen ist. Nicht alles, was Ihnen passt,
der eine ist sieht es so, der andere sieht es so, Herr
Nicht
Brenner.
Alles, was Ihnen passt, ist Medienkampagne.
Meine
Frage an Sie ist, Sie wollten stärkste Partei werden.
Dieser Auftritt kommt unglaublich schlecht an und stärkt sogar seine Kontrahentin. Die CDU stellt sich auch irgendwie zwangsläufig vollumfänglich hinter Merkel, die zuvor nicht mehr unumstritten war. Um diesen Auftritt, die Zusammenhänge und die Rolle Schröders zu verstehen, habe ich mich mit Professor Dr. Markus Maurer unterhalten. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt politische Kommunikation am Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und hat sich mit dieser Elefantenrunde bereits intensiv auseinandergesetzt.
Ja, man muss die Geschichte noch ein bisschen länger erzählen, ne? Also vor ein paar Monate vor der Wahl sah es noch sehr klar so aus, als würde die SPD die Wahl zementieren. Und Schröder hat dann sehr stark aufgeholt mit seiner Partei. Und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen, ja, weiß auch nicht, in so einen Rausch versetzt, ne, könnte man spekulieren. Also man hat damals auch schon viel überlegt, was war eigentlich los da, ne? Und dann war teilweise auch die Rede davon, dass da möglicherweise Alkohol ein bisschen im Spiel war. Das weiß aber natürlich niemand. Aber ich glaube, die eigentliche Erklärung ist eben dieser Rausch, sozusagen fast aus dem Nichts kommend irgendwie zu sehen am Wahlabend. Er hat das Ganze fast noch gewonnen für die SPD. Und dann hat er sich irgendwie anscheinend tatsächlich als Sieger gefühlt in dieser Elefantenrunde, ne? So als der gefühlte Sieger, ne? Und hat daraus eben dann abgeleitet, er darf jetzt die Regierung anführen, was natürlich Quatsch war, weil er im Endeffekt, wenn auch knapp, natürlich trotzdem verloren hatte. Ne? Und dann kam es eben dazu, dass er da so ein bisschen seltsam aufgetreten ist. Ich weiß gar nicht, ob das aggressiv war. Es war einfach so dieses Gefühl, ich habe gewonnen und ich habe jetzt das Recht zu regieren, was natürlich komplett absurd war in dem Moment. Und es war vielleicht ziemlich respektlos, würde ich eher mal sagen, gegenüber Frau Merkel, aggressiv, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so nennen würde, aber es war schon ein sehr seltsamer Auftritt, den man auch damals versucht hat zu erklären und zu Recht ist es natürlich keinem gelungen, aber ich glaube, der Kern ist eben tatsächlich diese Idee, sich irgendwie gefühlt wie der Sieger zu fühlen und dann so das Recht daraus abzuleiten, so etwas überheblich auftreten zu dürfen.
Einen Gefallen hat er sich damit nicht getan. Es folgten lange und zähe Verhandlungen. Am Ende wird es tatsächlich eine große Koalition aus CDU, CSU und SPD unter der Leitung von Angela Merkel. Schröder hat diesen Machtkampf verloren. Nach 7 Jahren ist seine Zeit als Bundeskanzler vorbei. Er bezeichnete seinen TV-Auftritt Jahre später als suboptimal. So kann man es wohl nennen. Bei seinem großen Zapfenstreich zu seinem Abschied wurde Frank Sinatras My Way gespielt. Als das Stabsmusikchor dieses Lied spielt, stehen Schröder Tränen in den Augen. Wofür bleibt er nun politisch in Erinnerung? Klar, vor allem die Agenda 2010, Afghanistan, sein Nein im Irakkrieg. Wir haben das thematisiert.
Es gibt ja den berühmten Spruch von Helmut Schmidt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ich denke mal, in diese Reihe muss man Schröder auch sortieren. Sein Amtsvorgänger Helmut Kohl hatte sicherlich eine große Vision. Das war die deutsche Wiedervereinigung. So etwas gab es bei Schröder nie. Also ein großer Wurf. Es gab ja mal dieses Schröder-Blair-Papier, dass man eine liberale Wirtschaftspolitik macht. Das ist dann ja auch in der Mottenkiste der Geschichte verschwunden. Schröder hat immer eine pragmatische, heute wird man vielleicht sogar sagen, in Teilen populistische Politik gemacht. Aber sein Ziel war auch immer und ja, so sehe ich das, war der Wohlstand der Deutschen, glaube ich. Das war so sein Ziel, das er hatte.
Doch was noch nicht zur Sprache kam, Schröder hat sich immer sehr gern auf internationalem Parkett bewegt. Zwischen den mächtigsten Menschen der Welt fühlte er sich pudelwohl. So hat Schröder sich in seiner Amtszeit für ein Ende des Waffenembargos gegen China eingesetzt. Er hatte damit zwar keinen Erfolg, doch wirtschaftlich hat er Deutschland näher an China heranrücken lassen. Er war ein gern gesehener Gast in China. Dort wurde ihm sogar ein Ehrendoktortitel vermacht. Auch jetzt noch reist er regelmäßig hin, lässt sich einladen und hält Vorträge. Er sagt nicht ohne Stolz, dass man ihn als alten Freund des chinesischen Volkes ansieht. Doch noch viel mehr steht Schröder für eine unerschütterliche Freundschaft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Während seiner Kanzlerschaft lernte Schröder Putin kennen. Schnell entstand ein inniges Verhältnis. Wohl auch, weil Putin sehr gut Deutsch spricht. Schröder, der sich inzwischen zwar auf Englisch verständigen kann, fühlte sich damals in seiner Landessprache einfach sicherer. Und da Putin erst in der Schule Deutsch lernte und dann 5 Jahre als Geheimagent in Deutschland lebte, spielte ihm das natürlich in die Karten. Sie arbeiteten künftig eng zusammen. Schröder sah in dem jungen Putin sogar einen Hoffnungsträger für demokratische Verhältnisse in Russland. Es entsteht eine Freundschaft, doch der erhoffte Wandel in Russland bleibt aus. Krieg in Tschetschenien, Unterdrückung der Opposition, Angriff in Georgien. Das alles tut ihrer Beziehung aber keinen Abbruch. Als ersten ausländischen Staatsmann hat Putin Gerhard Schröder in seiner Privatwohnung empfangen. Sie feierten russische Weihnachten zusammen. Nach all dem, was dieser Mensch zu verantworten hat, steht er noch zu der Freundschaft. Wie kann das sein?
Ja, eigentlich müsste diese Frage Gerhard Schröder selbst beantworten. Er wird ihm immer wieder gestellt und weicht dann aus. Es ist schwer zu beantworten. Mir fällt da eine Sache ein. Schröder hat bei seinem Abschied aus dem Kanzleramt, ist es ja üblich, dass es da einen großen Zapfenstreich von der Bundeswehr gibt. Und da hat er das Lied My Way von Frank Sinatra spielen lassen. Und das sagt eigentlich schon viel aus über ihn, wie er so denkt, sein Habitus, der ihn umgibt. Er ist halt stur und will nach außen auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass er sich der Mainstream oder der öffentlichen Meinung beugt, und dann hängt er eben daran fest, bastardmäßig. Er hält Russland für einen wichtigen Partner in der Weltpolitik und sagt immer, dass eine Friedensordnung ohne Russland nicht möglich sei. Da hat er sich auch sicherlich recht, aber das geht dann hin bis zur politischen Selbstverleugnung. Jüngstes Beispiel: Schröder hat gemeinsam mit den AfD-Größen Gauland und Chrupalla teilgenommen an einem Empfang in der russischen Botschaft anlässlich des Sieges über Nazi-Deutschland. Und ich sag mal, kein deutscher Politiker wird mit diesen AfD-Menschen gemeinsam an so einem Empfang teilnehmen. Ich habe es auch als sehr befremdlich empfunden, als dann in der hannoverschen Marktkirche das Bild des Künstlers Rüpertz eingeweiht worden war, das Reformationsfenster. Schröder hat ja Sponsoren angesprochen seinerzeit. Hat übrigens kein Geld selbst bezahlt, er hat nur Sponsoren angesprochen, ob sie das Fenster bezahlen müssen, und er war ja dabei und sein Einsatz ist dann gewürdigt worden und er hat sehr viel Applaus bekommen. Das zeigt auch, dass viele, zumindest in Hannover vielleicht, aber auch darüber hinaus, ihnen durchaus noch Anerkennung zollen. Sehr interessant. Also ich wünschte mir, um das nochmal aufzugreifen, was du eben gesagt hast, Gerhard Schröder würde mal mit Angehörigen der Opfer in Butscha oder in Odessa oder in Mariupol sprechen und bekommt dann hoffentlich eine andere Sicht auf die Dinge, die sich dort in der Ukraine abspielen gerade.
Kaum aus dem Amt des Bundeskanzlers ausgeschieden, klingelte dann Schröders Telefon. Wladimir Putin meldet sich und bittet ihn, den Aufsichtsratsvorsitz bei der Nord Stream AG zu übernehmen. Damit wurde Schröder zu einem Lobbyisten für ein umstrittenes Pipeline-Projekt. Laut Manager-Magazin soll er für diesen Posten 250.000 Euro im Jahr verdienen. 2014 finden die Olympischen Spiele in Sotschi statt. Putin zeigt sich gern als derjenige, der die Welt eingeladen hat. Nur Tage später lässt er seine Truppen die ukrainische Halbinsel Krim besetzen. Und was macht Schröder in dieser angespannten Weltlage? Er feiert seinen 70. Geburtstag mit Putin in St. Petersburg nach. Selbst nach Russlands Angriff 2022 auf die Ukraine hält Schröder an seiner Männerfreundschaft fest. In einer Dokumentation zu seinem 80. Geburtstag im Jahr 2024, da gab es eine ziemlich spannende Passage zu einem Besuch von ihm in Moskau. Er wollte angeblich dabei helfen, den Konflikt zu lösen.
Wenn Sie den Wunsch haben, wirklich zu einer Verhandlungslösung beizutragen, mehr kann ich ja nicht.
Na klar.
Und im Ergebnis stellt sich heraus, dass jemand, der mal Regierungschef war, wenn auch mit einem besonderen Verhältnis zum russischen Präsidenten, das soll auch bestehen bleiben, dessen Möglichkeiten sind doch begrenzt.
Es ist also ein Irrtum, dass er was bewirken kann in dieser Krisenzeit. Dabei hat er doch genau das angeblich versucht. Auf das Bitten der ukrainischen Regierung reist Schröder mit seiner Ehefrau nach Moskau. Er trifft dort seinen Kumpel Putin zu einem Vier-Augen-Gespräch. Bekanntlich konnte er den Kriegstreiber nicht von seinen militärischen Aggressionen abbringen. Die Reise wurde in Deutschland von der Regierung heftig kritisiert. Bundeskanzler und Parteikollege Olaf Schröder machte deutlich, dass er die Reise nicht gut fand. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sagte dazu, er ist weder im Auftrag der SPD noch im Auftrag der Regierung unterwegs. Ist er wegen seiner Russlandnähe also inzwischen sogar isoliert in seiner eigenen Partei?
Ja, das würde ich schon so sagen. Also es gibt keinen mehr, der sich viel mit ihm zeigt. Er hat ja kürzlich seinen 80. Geburtstag gefeiert und nur enge Buddies eingeladen. Einer von denen war zum Beispiel der frühere Innenminister und RAF-Anwalt Otto Schily. Sigmar Gabriel, der ehemalige SPD-Vorsitzende und auch niedersächsische Ministerpräsident, gehört dazu. Aber andere Politiker, ich nenne jetzt mal an erster Stelle den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil, zählen zu jenen, die Schröder bewusst ignorieren. Und das hat sich grundsätzlich geändert. Mich wundert immer so ein bisschen, dass Schröder nach wie vor zu großen Feierlichkeiten, staatlichen Feierlichkeiten eingeladen wird, so wie neulich der Geburtstag des Grundgesetzes, 75 Jahre Grundgesetz, wo man ihn sehr lachen, das ist, zeigt aber auch das Selbstbewusstsein, was er nach außen hin zur Schau trägt, sehr lachen zusammen mit Angela Merkel gesehen worden ist.
Wegen seiner engen Verbindung zu Russland haben zwei Ortsverbände der SPD ein Parteiausschlussverfahren gegen Schröder angestoßen. Die Frage, die im Raum stand, hat Schröder gegen die Parteiordnung verstoßen? Am Ende heißt es, dass es sich nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen lasse. Schröder darf also in der SPD bleiben. Ein Sieg für ihn und ein Rückschlag für einige namhafte SPD-Politikerinnen und Politiker, die ihn nicht mehr in der Partei haben wollen. Beispielsweise Co-Vorsitzende Saskia Esken oder Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Schröder hat es sich nahezu mit der gesamten Parteispitze verscherzt. Wir haben für diesen Podcast auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert angefragt. Er wollte mit uns aber nicht über Schröder sprechen. Die, die ihm noch zur Seite stehen, wie Gabriel oder Schilly, die argumentieren im Kern damit, dass es wichtig sei, mit Russland, dem größten Land der Erde, im Austausch zu bleiben. Man müsse Schröder achten, denn er habe einiges geleistet.
Ich glaube, sein Führungsstil ist schon sehr stark, bis hin vielleicht zu Arroganz. Und das ist auch eine der Gründe zum Faszinosum Schröder, sage ich mal. Er gilt ja so ein bisschen als Bastardkanzler, der nur selten einen Widerspruch duldet. Ich glaube schon, dass er intern seine Ratgeber gehabt hat. Einer, der mir noch sehr gut erinnerlich ist, ist der frühere niedersächsische SPD-Landesvorsitzende Joke Bruns aus Emden, 2018 verstorben. Und der hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass die SPD in Niedersachsen wieder in Regierungsverantwortung kam. Und Frank-Walter Steinmeier, der heutige Bundespräsident, gehört sicherlich auch dazu. Steinmeier hat sich von Schröder ja losgesagt, hat diese Freundschaft praktisch aufgekündigt. Und seine hannoversche Connection, die pflegt Schröder nach wie vor. Einer, der da sicherlich auch zu nennen ist, ist der frühere hannoversche Oberbürgermeister Schmalstieg.
Schröder, das wird immer wieder deutlich, macht sich nichts aus seinen Kritikern. Auch scheint er es zu genießen, innerhalb der eigenen Partei anzuecken. Das, so haben wir es ja herausgefunden, hat er auch früher schon. Das ist nicht neu. Wenn man es gut meinen will, kann man sagen, er ist loyal, komme was wolle. Einmal Freund, immer Freund. Ja, er verurteilt den Angriff Russlands immer wieder öffentlich als historischen Fehler. Aber mehr eben auch nicht, er zieht keine Konsequenzen. Mit nunmehr 80 Jahren könnte er sich ohne Frage aus der Öffentlichkeit zurückziehen und seine Freizeit genießen. Aber das ist nicht Schröder. Er will ins Rampenlicht, seine Meinung mitteilen, ja irgendwie auch geliebt werden. Und diese Liebe spürt er vor allem im Ausland. Und das schweißt ihn noch mehr an treue Weggefährten.
Also erstmal würde ich sagen, er war nie so ein richtiger Antimilitärpolitiker. Wir haben ja schon über die Bombardierung Belgrads gesprochen, nach 9-11, was ja ein Schock war, nicht nur für die Amerikaner, sondern für die gesamte westliche Welt, hatte er den USA seine uneingeschränkte Solidarität zugesichert. Das waren auch schon starke Worte aus dem Munde eines Gerhard Schröders, der sich selbst mal als Marxist bezeichnet hat. Zu Putin, Schröder hat immer eine, wie ich finde, sehr unheilvolle Nähe zu Autokraten gesucht. Seien es Mächtige am Persischen Golf gewesen, die natürlich auch für unsere Autoindustrie wichtig sind. Oder er zum Beispiel den weißrussischen Machthaber Lukaschenko mal am Rande der Hannover Messe zum Essen ins niedersächsische Gästehaus eingeladen. Hat er damals Riesenkritik und Riesenempörung ausgelöst, auch weil es damals Sanktionen auch noch heute gegen Weißrussland gab. Schröder und Putin, das ist ja die Geschichte, die immer wieder erzählt wird, so eine Art Narrativ, stammen beide aus sehr ärmen Verhältnissen. Und ich glaube, dieser Aufstieg verbindet beide emotional. Was nie zu verstehen ist, dass Schröder die Karriere Putins beim DGB immer ausgeblendet hat und jetzt zuletzt auch in einem Interview die ARD die Wahlen in Russland als frei bezeichnet hat. Also das ist ja schwierig. Putin hat ihm die Freundschaft ja reichlich gedankt, wie wir wissen. Er war ja Aufsichtsratsvorsitzender bei der Nord Stream, also dem Konsortium, das die umstrittene Pipeline durch die Ostsee gebaut hat, als Vorsitzender oder Aufsichtsratsvorsitzender bei Rosneft, dem russischen Energiekonzern, soll er 600.000 Euro bekommen haben. Die Zahl ist bis heute nicht dementiert worden und diesen Rosneft-Posten hat er ja im Mai 2022 aufgegeben. Dass Putin Schröder jetzt nicht mehr braucht, war ja deutlich zu sehen, als Schröder seine angebliche Vermittlungsmission in Sachen Ukraine-Krieg gestartet hatte und der Kreml seinerzeit dieses Treffen noch nicht einmal bestätigt hatte. Viel schlimmer kann es ja eigentlich gar nicht kommen. Ein ehemaliger Kanzler macht sich auf, vielleicht doch noch so eine Art Frieden oder Waffenstillstand hinzubekommen. Und der Kreml würdigt das mit keiner Zeile.
Wie steht ihr zu Gerhard Schröder? Wenn ihr diese Folge über Spotify hört, dann schreibt uns eure Meinung gern als Kommentar unter die Folge. Ansonsten schreibt uns gern eine Mail an podcast@nwzmedien.de.